Das Zentrum über die Peripherie verstehen. Auch in den weniger populären Novellen und Erzählungen von Literaturfürst Thomas Mann findet sich viel Aufschlussreiches über das Leben, die Kunst, den Autor und seine Zeit. Gehörnte Ehemänner tanzen sich zu Tode, Zugunglücke führen in den Kommunismus, Sittenwächter verzweifeln an der Erotik von Marienbildnissen, geistig verwirrte Schafe folgen Herr und Hund, Menschen tauschen die Köpfe. Mich persönlich rührt das Ende von Unordnung und frühes Leid am Kinderbett, in dem junge Liebe gleichzeitig nichtig und das Fundament des Universums ist. Auch die Novelle, die Thomas Mann als seine Burleske beschreibt, zählt nicht unbedingt zu den meistgelesenen. Tristan entstand 1901, wurde 1903 veröffentlicht und erzählt von der Begegnung zwischen dem mäßig begabten Autoren und Empfindsamkeitsästheten Detlef Spinell und der lungenkranken Gabriele Klöterjahn im Hochgebirgssanatorium Einfried. Die junge Fragile ist mit einem grobschlächtigen Kaufmann aus Norddeutschland verheiratet, der alles verkörpert, was Spinell verachtet. Es findet eine Art Verführung statt. Eigentlich soll sich Gabriele nicht verausgaben, aber Spinell treibt sie trotzdem in die nervenaufreibende Kunst. Zuerst zu Chopin, dann zu Wagner, dann auf ihr eigenes Ende zu. Wieder einmal steht man sich extrem unversöhnlich gegenüber. Wir haben die Burleske gelesen und wir, das sind Finn Benkert.
Und Lukas Babenschik. Hallo Lukas. Nachdem wir gleich zur Liegekur uns aufmachen, reden wir noch kurz über Tristan. Diese, ja, Burlesque-Novelle von Thomas Mann, die ich erneut mit großem Genuss und Gewinn gelesen habe. Und ich würde fast sagen, das ist ein, glaube ich, sehr guter Einstieg, wenn man noch gar nichts von Mann gelesen hat. Weil ich auch das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie historisch das hier ganz akkurat und greifbar ist, aber das ist einer der ersten Texte, wo ich wirklich, zumindest in der Kurzform, die Genialität des Schreibers, des Autorenmannes wirklich komplett greifen kann. Also weil das ist ja wirklich eine Sprache, die sehr auf sich hinweist, das ist eine Erzählhaltung, die sehr auf sich hinweist und ich habe mehrmals laut über mich gelacht, also der Schritt ins Bürgertum wird hiermit vollzogen.
Wir sind gerade beide wieder so ein bisschen in der Thomas-Mann-Phase. Ich habe, wie man vielleicht an dem Intro auch merkt, mich nochmal durch Novellen und Erzählungen gelesen. Du hast auch gelesen. Du bist vor allen Dingen gerade neben den ganzen Verfilmungen, die du geschaut hast, auch damit beschäftigt, Thomas Mann ein Leben, die neue Biografie von Tilman Lame zu lesen. Kein endgültiges Urteil natürlich, aber wie ist denn deine Erfahrung da bislang?
Der Hauptpunkt, den ich mal sagen kann, es lässt sich sehr, sehr gut lesen.
Das war auch mein Eindruck. Ich habe so dieses erste Leseprobekapitel mal durchgearbeitet und war so, ah, okay, das fließt ja wirklich an einem vorbei.
Also er hat ja schon mit Die Manns, ein Jahrhundertroman, glaube ich, einen der definitiven Text über die Familie Mann geschrieben, auch ja von Marcel Reich-Ranicki damals hochgelobt und auch verfilmt im Jahre 2005 als großes Fernseh-Event, vielleicht einer der letzten dieser Art noch. Was ja spannend ist, weil die früheren Thomas-Mann-Verfilmungen, zumindest die Verfilmung der Buddenbrooks aus den 50ern und den 70ern auch sehr große Fernseh-Events waren, wo man vor dem Empfänger sitzen musste. Ja, es liest sich sehr, sehr flott. Ich will nicht sagen, für mein Gefühl teilweise zu flott, weil da kommt dann irgendwie immer wie so wieder dieser Literaturkritiker raus. Es wirkt mir ein bisschen zu häufig so, als ob Lame dir so durch die Zeilen sagen möchte, das ist übrigens richtig spannend, bitte lies weiter. Ich weiß, Thomas Mann, ein bisschen schnarchiges Thema, aber es ist wirklich spannend, okay?
Also du fühlst dich ein bisschen zu sehr abgeholt. Da sitzt jemand mit dem Taxi vor dir und sagt, hey, alle einsteigen, wir bringen euch genau dahin, wo ich das Zentrum von Mann wahrnehme.
Ja, also es ist natürlich, es fokussiert sich sehr, sehr stark auf die Homosexualität und was Lame eben hat. Er hat Zugang zu bisher unveröffentlichten Quellenmaterialien. Er geht sehr, sehr intensiv in die Literatur- und Dokumentenarbeit herein. Und ich glaube, was er tut, ist, er nimmt halt jede einzelne Quelle ernst. Ich glaube, so in früheren Mann-Biografien, Schriften, Sekundärliteratur über ihn, das sagt er eben auch selber, fliegt man über manche Sachen so ein bisschen rüber und sagt, ja, das ist jetzt halt hier so das erste Gedicht, das kann man vergessen. Nee, er räumt den Sachen schon sehr viel Zeit ein, versucht die auch historisch einzuordnen. Es geht sehr viel um die Briefwechsel mit Heinrich Mann in den Zeiten, wo beide noch nicht wirklich Schriftsteller sind. Ich glaube schon, er versucht natürlich auch diese Mann-Biografie in sein Die Manns, ein Jahrhundertroman passend einzufügen und eben da die Geschichte des großen, tragischen Künstlers zu schreiben und wieder zu erzählen.
Wenn du sagst, die Homosexualität wird recht deutlich herausgearbeitet, sitzen da draußen jetzt irgendwelche Studienräte, die sich beschweren, man hätte jetzt doch Thomas Mann plötzlich auf das Identitätspolitische heruntergebrochen? Und wie nimmst du das da wahr? Also was macht man mit den neuen gegenwärtigen Positionen und wie verarbeitet man die in Hinblick auf Thomas Mann?
Ich habe das Gefühl, es geht hier, glaube ich, vor allem darum, dieses Gewicht der deutschen Literatur als Mensch erfahrbar zu machen oder vielleicht auch so ein bisschen eine neue Generation darauf hinzuweisen, das sind nicht diese steifen Romane, sondern da steckt ganz viel hinter, da steckt ganz viel Tragik hinter. Und wir haben uns jetzt ja sehr viel auch mit seinem Frühwerk beschäftigt. Ich habe die Buddenbrooks gerade nochmal wiederholt, mit großem Gewinn gelesen. Und ich glaube, dieser schwere Thomasmann, der beginnt halt erst, ja, so im Zweiten Weltkrieg, also mit sowas wie der Josef-Tetralogie oder dem Dr. Faustus, wo man das Gefühl hat, er möchte vor allem auch psychologisch etwas sagen, weil auch die Buddenbrooks lassen sich ja auch als Komödie lesen. Ich weiß leider nicht mehr von dem, wem dieses Zitat stammt, der meinte, das wäre die heiterste Tragödie der deutschen Literaturgeschichte, also die Manns.
Was du beschreibst, dieser Versuch, das Leben und das Schreiben, das Gewicht der Literatur so zusammenzuführen, das ist ja in diesem Eröffnungssatz des Buches, der Biografie, schon ganz gut erläutert, oder? Er muss einen Tropfen eigenes Blut in die Tinte geben, wenn er schreibt. Das weiß Thomas Mann längst. Das scheint mir ja schon auch zum einen diese Sehnsucht zu repräsentieren, das selbst narzisstisch so auszubreiten, aber auch das Gefühl, dass immer so eine Selbstaufgabe, so eine Form von Vernichtung des bürgerlichen Subjekts irgendwie im Schreiben hier für ihn liegt. Ich meine, das werden wir jetzt gleich in Tristan auch wieder illustriert sehen.
Also ich glaube schon, dieses Thomas Mann Buch, ich glaube, es ist vor allem als Geschenkbuch gedacht und ist es sicherlich in dieser Art und Weise einer der besten, die man schenken kann. Also ich glaube, es gibt schlimmere Bücher, die man seinen Eltern unter den Weihnachtsbaum packen kann oder seiner Tante oder sowas.
Gut, damit wäre dann der gelesen Weihnachtsratgeber-Teil auch durch. Das machen so Sendungen auch öfter, oder? So gegen Weihnachten gibt es dann irgendwie 5 Geschenktipps von jedem. Mal schauen, wie wir uns dazu verführen lassen. Und ich glaube, damit würde ich auch ganz gern anfangen mit dieser Frage der Verführung. Wir haben ja wieder mal die Agonie der Kunst. Wir haben wieder einmal so einen Prozess der Verführung. Wir haben da die junge, fragile Gabriele, die irgendwie von diesem Detlef Spinell, diesem lebensunfähigen, lebensabgewandten Künstler hereingetragen wird in die Welt der Kunst mit so einem Versprechen von etwas Höherem. Er erzählt ihr bei diesen Begegnungen, die sie im Sanatorium immer wieder haben, so eine Art Geschichte, eine Mischung aus Erinnerung und Projektion. Beides fließt dort zusammen, wo sie musizierend irgendwie in Ruinen sitzt, da eine goldene Krone über ihr scheint, das heißt etwas Fantastisches, eine Vorstellung von ihr selbst heraufgetragen wird, und das bringt sie zur Kunst, zur Verausgabung und letztlich dann auch zum Tode. Und ich musste jetzt beim Lesen darüber nachdenken, wie viele von dieser Art von Verführerfigur wir haben, also ob das jetzt der Zauberer aus Mario und der Zauberer ist oder ob das im Luischen tatsächlich auch dieses ähnlich angelegte Klavierspiel ist, bei dem im Tanz dann nachher der Ehemann, der hier im Mittelpunkt steht, sich irgendwie zu Tode getanzt hat. Das ist ja schon interessant, wie oft das auftritt, so eine dominante große Figur, die nicht unbedingt stark sein muss, aber die Leute mit düsteren Tricks so für sich vereinnahmt. Die Frage, die ich mir gestellt habe dabei, ist vor allen Dingen die, es gibt ja den immer weiter erforschten Vorwurf, du sprachst es gerade schon an, des Antisemitismus. Und das geht ja auch einher mit der Figur des Brunnenvergifters, mit dem Verführer, der irgendwie die Welt und die Medien beherrscht. Und auf der anderen Seite haben wir in sowas wie Mario und der Zauberer natürlich auch an Hitler erinnernde Verführerfiguren. Wo passt denn jetzt dieser Detlef Spinell hin? Wo fügt er sich ein als jemand, der andere Leute nicht für sich einnimmt, aber trotzdem so eine gewisse Eroberungs- und Verführungskraft besitzt?
Er ist natürlich nicht der Teufel, er ist nicht der Adrian Leverkühn, der hier in seinen Symphonien des Teufels eingeschrieben hat. Ich glaube, sehr wichtig ist, er ist eine lächerliche Figur von vorne bis hinten. Also Mann lässt wirklich keinen Zweifel daran, uns nicht nur durch den Erzähler, sondern auch durch sämtliches Figurenpersonal und ja auch durch. Ja,
da sind auch tolle Pointen bei einfach, oder? Wenn Frau Osterloh, glaube ich, sagt, es ist ein raffinierter Roman und dann steht da und damit meint sie unendlich langweilig, dann bin ich so, ja okay, bam, Volltreffer, Headshot.
Sie hat den Roman in einer mühsamen Viertelstunde gelesen.
Ich hatte schon sehr viele mühsame Viertelstunden in meinem Leseleben, das gebe ich gerne zu.
Ich glaube, das kann man vielleicht vorangestellt einmal sagen, wenn ihr auch zu den Leuten gehört, die vielleicht die sogenannte raffinierte Ironie bei Thomas Mann bisher noch nie gefühlt habt, dann lest doch gerne mal Tristan. Da sind, wie du schon gesagt hast, wirklich einige Banger-Pointen, wie die jungen Kids sagen werden. Also das ist wirklich ein sehr lebendiger Text, ein wahnsinnig lustiger Text. Ich glaube, Spinell ist, er ist der ungekonnte Verführer, weil alles hier gelingt ja nichts. Also so, ja, man hat diese Zusammenkunft über den Tristan-Stoff, ja auch einer der großen tragischen Liebesgeschichten der deutschen Literaturgeschichte, zumindest in der Wagner-Interpretation, um die es ja hier auch geht. Man ja sowieso großer Wagner-Fan gewesen, das lässt er ja in so gut wie jedem zweiten Text mal durchscheinen, wie wichtig dieser Mann, für ihn gewesen ist. Ich glaube einfach, das Spannende an Spinell ist, dass er der untalentierte Verführer ist. Beziehungsweise, dass wenn er sein Gegenüber so weit hat, er eben damit auch nichts anzufangen weiß. Und dass es eben doch vielleicht mehr gibt als die Kunst. Also es geht ja in diesem Roman schon darum, du kannst dein Leben nicht nur nach so ästhetischen Grundsätzen leben. So, du musst auch tatsächlich.
Wieder
in die
der
Welt
kleine
raus.
Herr Friedemann oder so, der am Ende dann doch zur Fleischeslust will.
Genau, und Spinell ist ja jemand, der sich, das wäre heute so eine Art Softboy, habe ich das Gefühl. Also das wäre so jemand, der in den Bars rumhängt. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, ob Tonio Kröger ein Twitch-Streamer wäre. Ich glaube, das würde sich Spinell nicht trauen. Das wäre so jemand, der, glaube ich, so Frauen sehr unangenehm auf Dating-Apps anschreibt und dann sowas wagt wie, oh, du schaust auch Wes Anderson-Filme, das hätte ich dir gar nicht zugetraut.
Ich musste eher daran denken, jetzt gerade, es ist ja jetzt gerade, während wir aufnehmen, noch Juli, hat Simon Strauss eine dreiteilige Poetikvorlesung, ich glaube in München, gehalten über die Neoromantik. Und da war ein ganz zentraler Begriff für ihn, so eine Hinwendung zur Empfindsamkeit. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das eine Figur ist, hier gerade von einer ganz dezidierten, von einer geradezu ausgestellten Empfindsamkeit. Eine Figur, die dadurch lächerlich wird, dass sie so mit ihrer eigenen Schwäche, ihrem eigenen Unvermögen kokettiert. Und da dachte ich dann allgemein über die Beziehung von Thomas Mann zur Romantik nach, die ja irgendwie, sagen wir, kompliziert ist, oder? Ich fand ganz spannend, in einem sogenannten Dialog über die Religiosität der Gegenwart spricht Walter Benjamin über Thomas Mann und stellt ihn bzw. seinen Gesprächspartner ganz beiläufig in die Neuromantik hinein, zusammen mit Schnitzler, Hoffmannsthal, Thomas Mann, ja, und schreibt dazu, die werden liebenswert, ja herzlich sympathisch und gefährlich. Und das finde ich irgendwie eine ganz spannende Perspektive, weil die Beziehung von Thomas Mann zur Romantik ist ja, glaube ich, schon sehr komplex. Es gibt ganze Bücher darüber, die irgendwie seine Beziehung zu Novalis zum Beispiel oder zur Schuberts Winterreise und so aufdröseln. Es gibt sogar das Buch irgendwie im Schatten des Lindebaums, Thomas Mann und die Romantik, wo ich so ein bisschen durchgeblättert habe und dachte, okay, das scheint sehr diffizil zu sein. Aber da musste ich schon die ganze Zeit dran denken. So diese Jünglinge, auch gerade dieser Rückgriff auf das Mythische, diese Gegenwelt, die so verklärt ist, die ich hier auch erlebe, wenn wir da Gabriele sich in andere Sphären imaginieren. Und natürlich ist im Mittelpunkt Wagner, der ja auch ein großer Romantiker ist. Ein Musiker der Romantik, ja.
Ich glaube, das Spannende, was bei dir auch schon angeklungen ist, aber dass das eigentlich nie affirmiert wird.
Genau.
Also wenn es nicht ums Wagner-Hören geht, weil Wagner wird, glaube ich, schon mit sehr großem Wohlwollen begegnet, beziehungsweise von Teilen seines Figurenpersonals. Es gibt in den Buddenbrooks ja auch eine längere Sequenz, in der ein Klavierlehrer über Wagner herzieht und sagt, so etwas könne man sich ja nicht anhören. Also das sei sicherlich schon irgendwo von handwerklichem Geschicke, aber so hätte doch Musik nicht zu funktionieren.
Das ist auch ein gutes Statement eigentlich. So hat das aber nicht zu funktionieren.
Ich meine, das ist doch so wunderbar. Ich meine, das sind ja Gespräche, die wir heutzutage auch noch führen. Irgendwie, wenn wir über neue Autoren oder über Regisseure reden. Und ich finde es immer dann spannend, an diesen Romanen zu merken, ja, diese Dialoge haben Menschen auch schon vor 200 Jahren geführt. Nur, dass eben Wagner damals das große neue Ding war.
Ich musste halt immer daran denken, dass er ja auch von einem großen Romantiker mehr oder weniger zur Demokratie verführt worden ist, weil es ja immer wieder diese Erzählung gab, dass gerade Walt Whitman und seine Leaves of Grass irgendwie so wichtig waren, dass dieses hymnenhafte Bestätigen so einer bestimmten Art von Gemeinschaftsgeist, ja, diese Hymnen, die einen irgendwo hinführen, dass die ihn auch so mitgerissen haben. Also das ist so eine Erzählung, die man immer wieder in so Biografien über ihn findet und in Kurztexten. Er hat auf jeden Fall doch immer wieder affirmativ, doch auf irgendeiner Ebene, diese Beziehung zur Romantik, die ist nicht ungebrochen, die ist nicht unkritisch, aber ich glaube, ohne die Romantik gibt, oder vor allen Dingen auch die Neoromantik, also das, was dann ja auch gerade so Fernes Siècle-mäßig aufkommt, während er natürlich auch sagen wir, bereit zur Rezeption ist. Ohne das alles gäbe es nicht den Thomas Mann, den wir heute kennen, oder?
Wir können auch gerne noch mal kurz weiter ins Biografische einsteigen. Ich glaube, was vielleicht zu dieser zwiespältigen Verhältnis zur Romantik führt, ist eben, dass Thomas Mann im Jahre 1901 halt schon ein, ich sag mal, von der Romantik enttäuschter Mensch ist. Also jemand, der große Briefe geschrieben hat an seine Liebhaber, bewusst im Männlichen gerade gelassen. Und eben einer dieser Briefe wurde dann auch relativ publik in Lübeck und in Teilen der Welt. Und das führte zu sehr viel Spott und sehr viel Hohn. Und ich glaube, diese Figur finden wir natürlich hier im Herrn Spinell auch wieder, der einen großen Brief schreibt und dafür ausgelacht wird. Das scheint mir zumindest so ein bisschen der autobiografische Bezug hier auch drin zu sein. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass aus dieser Enttäuschung vielleicht auch dieses zwiespältige Verhältnis kommt. Dass man eben dann merkt, man kann das, was die romantische Literatur dir oder die Literatur der Romantik besser so formuliert, dir vorgibt, halt nicht eins zu eins in die Welt umsetzen. Weil Menschen funktionieren halt dann doch ein bisschen anders so. Du kannst eine Dame nicht minnen, wie du es früher getan hast bei Tristan und Isolde. Da haben sich die Zeiten vielleicht doch ein bisschen gedreht. Und ich glaube, auch das ist halt das, was dieser Text uns heute immer noch zu sagen hat, weil wie viele junge Männer und Frauen gibt es vielleicht sogar heute noch mehr als früher, die so sehr in einer Internet- und einem Social Media leben und keine echten Erfahrungen mehr machen. Also man hat sich so sehr in einem Gerüst aus irgendwie Green Flags, Red Flags und Storytimes verhastelt, dass man vergessen hat, dass hinter diesen ganzen Konzepten eben auch Menschen stecken, die in der Realität auch mal irrational handeln können, was sie aber nicht automatisch zu schlechten Menschen macht.
Der Minnegesang, den du gerade ansprichst, der ist ja heute doch auch eher unter Verdacht geraten, oder? Man hat natürlich immer noch wieder diese Musiker, die genau so funktionieren. Also keine Ahnung, Justin Vernon von Bon Iver oder so, der sitzt ja auch auf seiner Waldhütte und denkt über die verflossene Liebe und die Entfernung nach und so. Also das ist ja nicht verschwunden. Aber wir haben mit so neuen Kulturfiguren oder sagen wir stärker gemachten Kulturfiguren wie dem Incel oder sowas ja schon auch immer so die düstere Fassung davon, so eine Art von Rückzug in eine Verzärtlung, eine Empfindsamkeit, die dann wieder in Gewalt umschlägt. Und ich meine, das erleben wir hier ja auch so ein bisschen. Oder so diese wütenden Streitschriften, die dann gegen den Herrn Klöterjahn geführt werden, indem er allerlei Injurien zugefügt bekommt, wie er dann später irgendwie recht abfällig dann doch sagt. Also ich meine, wir könnten uns auch vorstellen, dass die heute halt irgendwie in Social Media getippt werden oder dass jemand auf YouTube irgendwie einen Rant macht oder sowas. Und nicht, um jetzt wieder einfach das Bild abzugleichen, sondern ich habe das Gefühl, so diese kulturelle Konstellation, die ist uns doch bis heute erhalten.
Ich glaube, das Wichtige eben an dem Tristan-Text, gerade auch im Vergleich zu Tonio Kröger, bei Tonio Kröger haben wir ja ein bisschen gerätselt, wie steht man eigentlich selber zu dieser Künstlerfigur, obwohl das Autobiografische sicherlich noch mal offenkundiger war bei Tonio Kröger, als es hier ist. Hier kann man, glaube ich, sagen, das ist schon, also der Spinell ist schon eine lächerliche Figur. Eigentlich tümmeln sich hier nur lächerliche Figuren in diesem Sanatorium.
Fast auch ein bisschen jämmerlich. Also es gibt immer wieder diese Diskussion über den sehr kalten, über den sehr gnadenlosen Autor Thomas Mann, gerade auch von den Leuten, die von ihm umgeschrieben worden sind. Hier in diesem Fall ist das ja, wie heißt der, Arthur Hollitscher, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Naturalist, der viel so journalistisch gearbeitet hat. Und ich verstehe es schon so ein bisschen. Also sagen wir, der Umgang mit Figuren, mit Menschen in diesem Roman ist schon, ich will nicht sagen gnadenlos, aber doch zumindest ungeschminkt.
Er ist ungeschminkt. Ich habe aber das Gefühl, es ist, diese Menschen sind auch zu sehr im echten Leben, wären sie eben Holzschnitte, als dass man sich wirklich über sie lustig machen könnte. Ich verstehe.
Du meinst, man kann diese Fassaden hier sehr leicht umkippen und dann fallen da halt die Pappaufsteller um.
Ich vergleiche den Roman mal kurz mit einem anderen Buch, das ich kürzlich gelesen habe, nämlich mit Image von Svea Maus, von Svea Mausolf, der großen Meme-Künstlerin. Weil da, das ist ja auch eine Burleske, dieser Roman, für die Leute, die ihn gelesen haben. Wir begegnen dort einem bunten Figurenpersonal, die alle das Schlimmste vom gegenwärtigen Deutschland verkörpern. Da habe ich aber nicht verstanden, gegen was wir hier eigentlich schießen. Beziehungsweise es gab Figuren, wo ich das komplett verstanden habe, wie zum Beispiel so einen reichen Studenten, der in den Tag hineinlebt und mit Papas Geld aber immer noch alle seine Freunde anschnort. Das habe ich als Feindbild komplett verstanden. Was aber andere Figuren mir hier getan haben sollen, begriff ich nicht so ganz. Und ich glaube, wenn du solche Vernichtungsschreiben, wie der Tristan es teilweise vielleicht auch ist, machst, dann müssen das schon irgendwie Allgemeinplätze sein oder eben einfach Leute sein, die man auch gerne angreift. Und Personen, die in einem irgendwie sinnlosen Sanatorium herumhängen, glaube ich, auch hier viel vorbereiten für den Zauberberg, ist schon geschrieben. Klar. Das kann ich komplett verstehen und ich glaube auch, da hätte damals 1903 wenig Leute Probleme mit gehabt. Also auch in den Buddenbrooks tauchen ja auch schon Sanatorien-Sequenzen auf. Da sind wir lange Zeit in Travemünde im Urlaub. Und für den empfindsamen, kränklichen Hanno Buddenbrook ist das die schönste Zeit überhaupt, weil er hier halt dem Nichtstun komplett frönen kann. Am Ende, wenn der Verfall aber schon begonnen ist, sitzen da Christian und Thomas halt im abgebrannten, verlassenen Travemünde und können nichts anderes mehr tun als Aquavit trinken. Also ich glaube auch diese Praktik des mehrwöchentlichen oder im Falle vom Zauberberg mehrjährlichen auf Kur fahren, das glaube ich war für Mann auch immer sowas, was man parodieren konnte. Und finden wir bis heute ja auch wieder in sehr viel derberer, in sehr viel exzessiverer Form. Also auch in Anora gibt es ja eine sehr lange Sequenz, wo wir mit dem Privatjet nach Las Vegas fahren und da Geld verpulvern. Und das könnte vielleicht so eine Art moderne Instanz von diesen Kuraufenthalten sein.
Ja, auf jeden Fall. Man hat ja auch das Gefühl, hier geht es nicht immer nur darum, wirkliche Krankheiten aus der Welt zu schaffen, sondern auch so ein bisschen an den Befindlichkeiten, an den kleinen Seelenzieperchen herumzuhantieren. Also man parodiert vielleicht auch so ein bisschen so, was ist so Molière-artig, das, was die Kranken sich dann einbilden alle, diese Welt, in der sie auch permanent vielleicht durch ihr Geld Stimmen und Hände finden, die ihnen eben zur Seite stehen, die sie stützen und liebkosen, wo sie es vielleicht nicht unbedingt brauchen. Gerade dieser doch sehr zentrale Detlef Spinell ist ja jemand, der eher dort ist, weil er den Ort irgendwie braucht, weil der Künstler jemand ist, der fast eingesperrt sein möchte, um irgendwie doch durchs Leben zu kommen, der vielleicht die Entscheidungsfreiheit auch abgenommen bekommen möchte, weil er sonst bis nachmittags schläft. Weißt du, das ist mir jetzt als freiberuflicher Autor nicht völlig fern, diese ganze Perspektive, dieses ganze, der Frühaufsteher, der macht sich keine moralischen Sorgen, wenn er zu spät aufsteht, aber jemand, der dem Wesen, der Essenz nach ein Spätaufsteher ist, der muss regelmäßig früh aufstehen, um seinem eigenen Selbst zu entkommen und diese Frage nach Selbstverleugnung und Heuchelei und so, das wird ja hier, finde ich, auch, da erkannte ich mich schon wieder als jemand, der jetzt nun auch sicher manchmal nicht vielleicht unbedingt verzärtelt ist oder so, aber der vielleicht auch manche Klischee-Eigenschaften, die man so dem Künstlertyp zuschreibt, hier und da in seinem Leben schon an den Tag gelegt hat. Nun habe ich das Gefühl, das Pendel schlägt hier schon sehr stark in eine Richtung. Man hat das Gefühl, das Hin und Her, das Bürgerliche, das Künstlerische, das ist von Roman zu Roman anders justiert. Hier hat man schon das Gefühl, man ist nicht unbedingt auf der Seite von Klöterjan, aber es gibt hier sehr wenig, wie du schon andeutetest, Affirmatives gegenüber dem Künstlertypos, dem Lebensabgewandten.
Ja, das ist schon, also Herr Spinell ist schon ein unbegabter Autor, wo Tonio Kröger ja schon irgendwie zumindest leben konnte von der Schriftstellerei. Und wir, glaube ich, davon ausgehen konnten, das wollten die Leute schon lesen. Ja, Herr Spinell ist eher so jemand, der, glaube ich, sehr viel redet über sein Schriftstellertum, aber eben nichts dahinter hat. Weil, wie wir erfahren, er hat einen Gesellschaftsroman geschrieben, der in Salons spielt und den man eben in einer qualvollen Viertelstunde lesen konnte.
Ich habe mich da die ganze Zeit gefragt, was macht er denn jetzt hier mit diesen Archetypen? Und man findet jetzt nicht irgendwie wohin, habe ich das Gefühl. Oder so, es gibt natürlich so eine kleine Triumphgeste, in dem diesem grobschlächtigen Jahrmarkt Herkules, das fand ich eine der schönsten Beschreibungen, die wir da haben für den Herrn Klöterjan. Seine Frau wird ihm genommen. Am Ende ist er definitiv nicht der Triumphierende, aber wir sehen da den starken Anton. Und mein Gefühl war schon, so sehr der Künstler Gegenwelten schaffen mag, so sehr er mit seiner Kunst aus dem Jetzt, aus dem Sein herausreißt und alternative Räume schafft, er kämpft immer an gegen einen, sagen wir, naturalistischen, einen irgendwie biologischen Kern, denn am Ende steht da der kraftstrotzende Sohn Anton und führt die Ahnenlinie trotzdem fort und der Künstler, der mag zwar davon träumen, unendlich zu sein, aber auch das Leben, auch das Schnöde, das perpetuiert sich ins Ewige. Das scheint mir schon so zu sein, was da im Kern am Ende erzählt wird, oder ist das eine völlig absurde Interpretation?
Nee, das teile ich grundsätzlich. Also wie gesagt, sein Werk wird Herrn Spinell nicht überleben, da können wir auf jeden Fall schon mal von ausgehen. Er wird sich in der Welt nicht verewigen können, aber es gibt eben den kleinen Klöterjan Anton, wie du schon gesagt hast, der ich am Ende jubiliert.
wenn wir irgendwie wieder sprechen über diesen darin doch wieder ausgetragenen Kampf zwischen Kunst und Bürgertum, muss ich vielleicht zurückkommen auf Simon Strauss. Der hatte ja, bevor er 30 geworden ist, diesen seltsamen, etwas albernen Peter Pan-Roman Sieben Nächte, der genau davon erzählt, davon nicht bürgerlich werden zu wollen, von irgendwie so einem rebellischen Geist, der bei ihm, wie wir jetzt in den Poetiklesungen sehen, immer in der Empfindsamkeit liegt, aber auch im Bilden von Gemeinschaften. Und mein Gefühl war, das ist eigentlich auch nur eine Variante, die Arbeit seines Vaters fortzusetzen. Und ich habe hier dann bei diesem Roman so sehr auch die Empfindsamkeit immer beim Spinell liegt, in dieser höhnischen Macht, die dann triumphiert und weitermacht, an Botho und Simon Strauss denken müssen, weil Botho Strauss hatte ja diesen sehr berühmten Aufsatz von den aufschwellenden Bockgesängen. Und hier habe ich das Gefühl, haben wir dann bei ihm jetzt immer so die Kein-Bock-Gesänge, die Verweigerung gegenüber irgendeiner Teil von Gesellschaft und so das Hochhalten von irgendeiner Vorstellung von Neoromantik, die mir irgendwie immer unsympathisch ist. Und hier war ich so hin und her gerissen, weil die Romantik ist ja immer, sagen wir, auf der Ebene verdächtig, dass sie mit ihrer irrationalen Perspektive auch irgendwie immer so eine Hinwendung zu irgendeiner Art von Volksgemeinschaft findet, dass sie von den Nazis ja auch hier und da gebraucht worden ist. Und hier haben wir dann jemanden, der zum einen so ein bisschen an der Romantik klebt. Klar, dieser Arthur Hollitscher ist eigentlich jemand, der irgendwie zum Naturalismus gehört, der viel Reisen beschrieben hat und so. Wenn man sich anguckt, was er so geschrieben hat, er war immer nah an zum Beispiel Gerhard Hauptmann und Arno Holz und Johannes Schlaf. Da ist ja irgendwie auch immer eine Beziehung dazu. Und er hat diese Verführungskraft, aber am Ende ist die Waffe, mit der dann zugeschlagen wird, Wagner. Und das fand ich so spannend. Weißt du, eine Figur, die einerseits klar auch so diese antisemitischen Züge trägt, die irgendwie aus Galizien stammt oder die zumindest halt irgendwie so schwer zuzuordnen ist, die auch so was Außenstehendes, vielleicht Vaterlandsloses hat und gleichzeitig dann Wagner als Waffe gebraucht. Wie passt das so richtig zusammen? Sorry, wenn meine Gedanken gerade so ein bisschen gulasch sind und in alle Richtungen gleichzeitig gehen und über Simon zu Botho Strauß zurückherführen, aber irgendwie habe ich schon so diesen inneren Widerspruch sehr stark erlebt. Dieses Gefühl dieses Außenseiters, der dann aber mit diesem kraftstrotzenden, starken Wagner attackiert. Der ja auch so ein lebensumarmender Künstler war, oder?
Aber das passiert auch gerade deswegen, oder? Also man nutzt sich halt den Worten, der Musik, der Kunst eines anderen, um zu minnen, aber das geht dann halt eben schief.
So parasitär oder was?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, Mann ging es auch immer darum, und das wird natürlich in späteren Romanen, wir haben den Dr. Faustus mehrfach referenziert, ein größerer Teil des Werkes fällt. Es ging ihm, glaube ich, auch immer da schon, dass man Kunst nicht instrumentalisieren darf. Es gibt ja auch in den Buddenbrooks ein sehr, sehr langes Kapitel über den Unterricht von Hanno Buddenbrook, wo eben ein desolater Lehrer steht und irgendwie willkürlich Sätze aus den, ich glaube, es ist aus den Metamorphosen zitieren lässt, aber eben komplett ohne Hintergrund oder komplett ohne Einordnung, sondern es geht einfach nur darum, es so rauszutragen. Und ich glaube, das ist etwas, was man immer sehr, sehr kritisch sah. Weil wenn andere Künstler bei ihm erwähnt werden, und wir haben mehrfach schon festgestellt, Mann ist ein sehr, sehr intertextueller Autor, der auch kein Hehl aus seinen Vorlieben und auch aus seinen Abneigungen macht, dann hat das immer einen Grund. Also dann benutzen die Figuren das ja auch, um was über sich selber auszusagen. Da steht dann eben Clara Buddenbrook für eine neue Zeit, die aber eigentlich passt in dieses beengte, fast schon gotische, kaufmännische Lübeck, die jetzt eben mit dem Wagner ankommt. Und der Hanno Buddenbrook passt natürlich noch viel weniger da rein. Und hier wirkt es mich tatsächlich so ein bisschen so singing off key in fremden Texten singen. Beziehungsweise ich glaube, Herr Spinell wäre einfach gerne der Held seines eigenen Bildungsromanes, aber da ist eben nichts. Also es gibt in dieser Welt halt nichts zu erfahren. Und alle Erfahrungen, die es gibt, die muss man mit den Worten eines anderen suchen.
Und doch scheint mir ja dieser Umgang mit Wagner wahnsinnig affirmativ. Oder du sagst immer, das wäre ein Scheitern. Ich habe mich nur gefragt, wenn es ihm darum geht, dem Klöterjan diese Frau zu entreißen, sie vielleicht in seiner Vorstellung in den Mythenraum zu führen, dann führt er sie mit dem Tod ja nun auch in die Abstraktion, in das Narrativ Unscharfe irgendwie, oder? Ich habe das Gefühl, das ist schon auch irgendwie ein Triumph. Ich habe vielleicht dann diese Figur des Spinell noch finsterer, noch grausamer erlebt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass irgendwie das auch Teil des Plans war, hier der Tod oder zumindest in Kauf genommen worden ist, oder? Also ich sehe ihn nicht so sehr als Gescheiterten wie du, glaube ich.
Na, ich glaube, das ist die Frage, ist halt, wie man das Scheitern bewertet. Also du hast schon vollkommen recht, es geht hier einfach darum, es geht hier darum, Menschen zu Stoffen zu machen, was man vielleicht nicht tun sollte. Oder eben, es geht hier um einen verwirrten Künstler, eben um den Spinell, der nichts anderes kennt, als eben den Mythos, als die Erzählung, als den Stoff Tristan und Isolde und sich, glaube ich, sehr gerne selber zu dem eigenen Helden dieser Geschichte machen würde, nur eben den eigenen Tod dann versäumt, beziehungsweise den Tod halt auf gesellschaftlicher, auf künstlerischer Ebene dann eben bekommt von Herrn Klöter Jahn am Ende.
Er sieht Anton irgendwann da über sich prangen und wie wird es beschrieben? Ist es so eine innerliche Flucht oder so? Also genau. Man merkt auf jeden Fall, er ist am Ende auf dieser Ebene, was heißt gescheitert, aber besiegt auf jeden Fall. Das stimmt schon. Die Frage ist, ob es ein Scheitern im Triumph im Scheitern im Triumph ist. Also ob das nicht so sich seltsam umkreist, ob es nicht am Ende so ein bisschen unsicher ist, wer hier eigentlich gut rausgeht. Weil ich sehe auch nicht den Herrn Klöter ja und seine bürgerliche Welt, seine Welt des Handelns und Schacherns und
Ordnens. Das muss man vielleicht irgendwie auch nochmal erwähnen. Herr Klöterjan ist ja auch eine gescheiterte Figur. Also das ist ja auch ein mittelloser Kaufmann, aber wir fahren eben auch, die Geschäfte gehen schlecht. Das ist ja auch nochmal eine schöne Pointe dieses Films. Es geht hier ja niemandem gut. Also weder dem höheren Bürgertum noch dem Künstler. Wir scheinen hier wirklich an so einer Art Ende der bestehenden Verhältnisse, Ende der Geschichte angekommen zu sein.
So ein Nullpunkt irgendwie. Und wie entkommt man jetzt? Also er bietet keinen Pfad an, oder? Das ist nur eine Novelle, die diagnostiziert, den Leuten geht es nicht so gut. Die Wissenschaft bietet nur so milde Linderung. Die Kunst, die führt eigentlich irgendwie in Abgründe. Diese Erregungen, die aus dem Bürgerlichen herausführen, die sind nicht auf Dauer aufrechterhaltbar. Der Handel führt einen auch nicht in das größere Glück, in den Aufstieg. So, es gibt ja eigentlich irgendwie keinen Pfad zum Glück, oder? Und auch keinen Pfad zur, sagen wir, zur Transzendenz, zur Andersweltlichkeit, zur Apotheose. Auch wenn das Wort der Apotheose, glaube ich, über diesen Wagner-Moment geschrieben wird. Gibt es hier irgendeine Flucht? Besteht die in der Kunst dann doch auf irgendeiner Ebene oder bleiben wir doch sehr in unserer Welt verhaftet?
Ich glaube, das ist die Erinnerung des Romans am Ende, dass die echte Welt dann irgendwie doch da ist und dass zumindest das Jahre 1901 bis 1903 nicht die Zeit ist für Apotheosen, nicht die Zeit ist für die großen Werke ist. Also so, ich meine, Manns Familie selber ist zu dieser Zeit ja da niedergegangen. Auch das Geschlecht der großen Handelskaufmannfamilien neigt sich so langsam dem Ende zu. Die Welt verändert sich ganz drastisch und nicht umsonst beginnt
die
jetzt
Dekadence.
Ja auch die. Ich meine, nicht umsonst beginnt jetzt ja auch die Moderne, wo sich Schriftsteller mit doch deutlich anderen Themen auseinandersetzen werden. Beziehungsweise wird die Alfred Döblin bald seinen Berlin-Alexanderplatz schreiben, voll von gescheiterten Figuren. Und ich glaube, Mann bereitet uns da so ein bisschen drauf vor, das ist jetzt erstmal keine Zeit der Utopien mehr. Und die Zeit, die Historie soll zeigen, dass es auch erstmal so bleibt.
Ja, ich musste irgendwie an die Dekadence, die ja schon immer im Begriff den Verfall irgendwie hat, denken und an halt die ganzen Rambos oder sowas, die ja nochmal irgendwie eine andere Form von Faszination mit den Abgründen haben irgendwie. Ich meine, auch hier hat man natürlich wieder sofort so eine Nähe zu diesen romantischen Figuren, die wir gerade schon hatten. Also das scheint mir schon alles relativ wichtig, so diese Dekadenz, die Verfall irgendwie gleichzeitig ist, aber auch überspielt, die über alles so Goldmäntel legt von so einem Ästhetizismus. Und ich meine, man liest an vielen Stellen, dass hier wäre eine große Kritik am Ästhetizismus. Gleichzeitig ist das doch auch aber ein komplett ästhetizistischer Roman, oder? Also mir scheint das, was er schriftstellerisch dann auffährt, um Wagner darzustellen, was er sprachlich als Abbildung von Tristan-Akkorden und allem, was darum herum passiert, auffährt, das scheint mir schon, was heißt ernst gemeint zu sein? Das ist vielleicht auch irgendwann eine blöde Frage an jemanden wie Thomas Mann, aber er lädt das auf jeden Fall genug mit Affekten auf,
ich glaube,
um
aber das meint er vollkommen
Wert
ernst
zu geben.
Also den Wert von Wagner, das meint er vollkommen ernst. Ich glaube, das
ja, genau.
Er, aber er sagt eben, ich glaube, dieser Eskapismus, das Flüchten in ein Werk, das kann keine Lösung sein.
Ich finde, es wird ja auch orgiastisch geschrieben, oder? Es arbeitet sich klar auf einen Höhepunkt hin und auf eine Entladung, so eine körperliche Schwächung. Also das Orgiastische schien mir hier sehr deutlich zu sein. Ich habe das Gefühl, damit ist er nicht mal super subtil, weil es ja auch so ein permanentes Aufschwingen ist. Die Noten gehen auf und ab. Irgendwie, man kann da auf jeden Fall so eine erotische Konnotation sehen. Diese Art von libidinöser Investition ist schon auch eine Lösung, um mehr zu sein, um auszubrechen, aber keine dauerhafte Lösung. Was bietet ihr als dauerhafte Lösung eigentlich an? Das ist ja wirklich die Frage, auf die ich dann immer wieder zurückgeworfen wird. So, Was macht man in diesem Weltblick denn noch? Was tut man als Mensch?
Eigentlich müsste er als Künstler ja Gabriele Klöterjahn unsterblich machen, indem er eine eigene Erzählung schreibt, eine eigene Hymne auf sie schreibt. Aber das tut er eben nicht. Er belässt sich eben beim Vorführen einer anderen Sachen und so beim Vortasten, was man machen könnte. Und vielleicht ist das die Kritik von Mann, dass man als Künstler schon eben selber was tun muss. Denn da, glaube ich, ist eben schon das Scheitern. Also, wie schon gesagt, Spinell wird die Zeit nicht überdauern, Klöterjahn wird die Zeit nicht überdauern, auf keinen von beiden Art und Weisen, ja. Mit dem Anton ist die Fortsetzung der Blutlinie auf jeden Fall gesichert, aber wir haben jetzt zu wenig Informationen über Anton, um zu wissen, was der tun wird. Und ich denke jetzt nicht, dass der in den musisch-künstlerischen Bereich einsteigen wird, weil eben Künstler bei Mann anders geschildert werden als Anton. Also so Anton ist nicht schwächlich, wie wir wissen, und Künstlerkinder sind bei Mann. Wir denken wieder an die Buddenbrooks, wir denken an Antonio Kröger, wir denken auch an Adrian Leverkühn. Das sind schon immer gebrechliche und schwächliche Menschen, die so, glaube ich, aus ihrem Unvermögen heraus dann halt zu schreiben beginnen. Sicherlich auch ein bisschen autobiografisch. Also so deswegen meine ich dieses Scheitern eben auch. Keiner von diesen Figuren ist unsterblich geworden, was der Künstler am Ende ja möchte, sondern sie existieren alle nicht mehr. Beziehungsweise sie existieren nur, weil Thomas Mann davon geschrieben hat. Ein Kunstwerk darüber, dass man keine Kunstwerke mehr schaffen kann.
Das ist aber auch irgendwie so ein klassischer Künstler-Move, oder? Die Kunst ans Ende führen und zu sagen, jetzt ist aber wirklich alles vorbei. Das ist die Entsprechung eigentlich von dem, was diese Silbe Post, so weißt du, so postmodern und postkolonial und so, eigentlich heute auch anbietet. Dieses Gefühl, dass eigentlich etwas vorbei ist, aber wir machen trotzdem irgendwie weiter. Also so eine mutige Heldengeste des Trotzdems, das scheint mir auch hier angebracht zu sein. Also man macht trotzdem Kunst, obwohl eigentlich alles verfallen ist. Ja, dieser Dekadenzbegriff, der ist, glaube ich, auch ganz nützlich, auch wenn er natürlich eine gewisse Distanz zwischen allem, was dort passiert ist und dem, was dann eben Thomas Mann geschrieben hat. Also er ist sicher kein Vertreter von Dekadenzdichtung, auch wenn ich weiß nicht, I think the lady doth protest too much. Also immer wenn er hier den Ästhetizismus kritisiert, dann denke ich an seine Sätze, denke ich an seine Triple-Parataxen und seine Beschreibung von irgendwelchen Ornamenten oder Landschaften und denke mir so, Moment, Thomas, ist es nicht etwas, das dir vielleicht doch näher steht, als du zugeben willst?
Das könnte man, glaube ich, auf der einen Seite als eine gewisse Selbstironie begreifen. Also so, um einmal zu sagen, das ist ein Schriftsteller, der auf jeden Fall um seinen Platz sehr genau weiß und auch was für eine Art von Literatur er schreibt. Und auch nochmal darauf zurückzukommen, Mann verändert sich ja auch. Also nicht Mann, sondern Thomas Mann, der Autor, verändert sich ja auch ein wenig im Laufe seines Lebens. Und tatsächlich diese berühmten Parataxen, diese Schachtelsätze, dieses Rückstürzen ins Mythische, auch dieses Gefühl zu haben, man selber sei jetzt eben Thomas Mann, die Nachgeburt von Goethe und Co. und müsse das neue deutsche Nationalepos schaffen. Ja, das kommt ja erst ein bisschen später. Also vielleicht darf man einen Autoren auch gar nicht dafür kritisieren, dass er vielleicht später zu etwas wurde, was er selber kritisiert hat. Wie ja viele andere Künstler das auch häufig tun.
Ja, du hast wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich macht man sich's auch zu einfach, indem man so das alles miteinander verzahnt und immer diese Gesamtbiografie Mann über alles stülpt und so sein Gesamtbild, das aus diesen verschiedenen Einzelpunkten, aus dieser Sternenkonstellation Mann zusammengesetzt, während so das einzelne Sternchen am Himmel schon genug Eigengewicht und Eigenwert hätte. Ja, das ist wahrscheinlich ein Problem bei der Interpretation.
Weil ich meine, das ist ein frecher Text eines jungen Autoren, der ja auch gerne provoziert. So.
Wir haben, glaube ich, beide irgendwie versucht, auch mit unserer Auswahl hier Lücken zu schließen. Ich kann gerne jetzt zugeben, ich habe Tristan zum ersten Mal gelesen und fand das auf jeden Fall eine interessante Begegnung. Ich habe das Gefühl, er dreht sich in dieser Frühphase schon sehr oft um exakt dieselben Stoffe in leichter Variation, so sehr, dass die nicht miteinander verschmelzen. Ich finde, sie haben genug eigene Identität, aber dass man sie auf jeden Fall sofort als Ausdruck derselben Gedankenwelt begreift. Es ist schon, finde ich, wenn man das so zusammenlegt, eher auch eine fast essayistische Arbeit, in der so Figuren so als Randkonstellation, als Rahmen irgendwie, als Ornamente eingeführt werden. Da weiß ich nicht ganz, wie behaglich es mir damit ist. Ich glaube, in dem Moment, in dem er tatsächlich ins Epische, in dem er in die langen Erzählungen geht, da ist er gewichtiger, da ist er bedeutender, einfach weil er den Drang, seine Themen über alles zu stülpen, da vielleicht so ein bisschen stärker beiseite legt. Also wie hast du das jetzt beim nochmal Lesen der Buddenbrocks zum Beispiel erlebt? Ich meine, der Zauberberg hat natürlich auch diese Ebene auf jeden Fall. Wie ging es dir denn bei den Buddenbrocks? Hast du das Gefühl, seine Tendenz dazu, Figuren in, sagen wir, thematische Ideenträger zu verwandeln, ist das da immer noch so schlimm, wie ich das hier manchmal erlebe?
Ja, das ist so. Ich glaube, das ist vielleicht aber auch einfach ein bisschen zu erklären mit den Autoren, die Thomas Mann selber verehrt hat. Also vor allem irgendwie mit einem Tolstoi oder sowas. Und das sind ja vor allem Romane. Und ich glaube, deswegen haben sie überlebt, weil das in ihrer Grundfassung, wie du schon gesagt hast, irgendwie Archetypen sind, die dann auf eine Welt stoßen. Ich fand jetzt sehr lustig, ich habe die Buddenbrooks zum dritten oder vierten Mal gelesen, immer in regelmäßigen Abständen. Also das erste Mal als Schüler und jetzt eben als fast nicht mehr Student, und ich finde schon sehr spannend, wie man mit diesem Buch auch wächst und wie man wirklich das Gefühl hat, jedes Mal was Neues rauszuziehen. Für mich war tatsächlich jetzt Toni Buddenbrook die Hauptrolle dieses Romanes und die Tragik dieser Figur, die so gerne sein möchte, die ja diesen großen Fallmoment hat, weil sie so gerne eine Buddenbrook sein wollte, aber nicht verstanden hat, dass eben dieses Symbol Buddenbrook eigentlich nie existiert hat. Das hat mich dieses Mal sehr bewegt. Ich hatte vergessen, was für ein wilder Roman das auch ist. Also wie hier wirklich in Montagetechnik verschiedene Stilebenen teilweise zusammengeflochten werden, um auf die Dekadenz von dir vielleicht auch einmal zu sprechen zu kommen. Das ist, glaube ich, auch wieder ein zweischneidiges Schwert, weil die natürlich vor allem auch dazu dient, dir zu zeigen, wie unzeitgemäß diese Familie Buddenbrook eigentlich ist. Also wenn da das ganz einfache Mittagsbrot aufgeführt wird, was aus 10 bis 12 Gängen besteht, dann kann man sich, glaube ich, schon denken, was da gemeint ist. Umso qualvoller aber natürlich auch der Abstieg, wenn dieses Essen nicht mehr möglich ist. Aber wenn man irgendwie noch ganz zweifelnd versuchen muss, einen Schein zu halten und wie alle diese Figuren halt daran scheitern, die Arroganz zu haben, Buddenbrooks sein zu wollen. Während dann eben die anderen Familien, die Familie Hagenström, an ihnen vorbeizieht.
Ja, ich finde das ganz interessant, dass du diesen Bezug zu den russischen Autoren nochmal aufgemacht hast. Dostojewski war ihm, glaube ich, auch lieb, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich habe vor kurzem nochmal den Traum eines lächerlichen Menschen gelesen, der ja auch diese Frage nach Weltbezug hat, den eine sehr solipsistische Figur vorführt. In diesem Fall kein Schriftsteller, sondern irgendwie so ein auch wenig lebenstauglicher Ich-Erzähler, den alle für verrückt halten, der auch das Gefühl hat, die Welt ist eigentlich egal, ich bin das Einzige, was zählt, mit einer zweiten Welt konfrontiert wird und auch diese dann in die Sünde und in den Untergang führt, zurückkommt und fast so wie bei A Christmas Carol oder so aufwacht mit dem Gefühl, jetzt liebe ich das Leben. Und jetzt habe ich mir versucht vorzustellen, wie Detlef Spinell halt irgendwie so eine Gegenwelt angeboten bekommt, in der die Leute ihm dann doch nochmal näher sind und er es auch wieder vor die Wand fährt. Es war auf jeden Fall eine ganz amüsante Vorstellung, so diese verschiedenen Formen des Scheiterns bei den großen russischen Autoren, bei diesen verschiedenen Formen des Solipsismus, der Weltabgewandtheit hier abzugleichen mit denen, was Detlef Spinell anbietet. Gibt es denn noch was zu sagen zur Novelle?
Ich glaube, er ist tatsächlich, wenn Tonio Kröger irgendwie so jetzt nicht ganz die Affirmation von Mann selber war, ich glaube, das sind schon so zwei Seiten einer Medaille. Spinell ist halt dann irgendwie die Albtraumversion eines Thomas Manns. Das ist so die Darkest Timeline-Version, die eben einen Gesellschaftsroman geschrieben hat, der nichts geworden ist. Ich möchte einfach wirklich nochmal sagen, wenn ihr vielleicht mit Thomas Mann noch nicht so viel Berührungspunkte hattet oder euch auch immer dachtet, oh, das sind doch diese schweren Romane, die nie unter 1000 Seiten verfügbar sind. Ich glaube, der Tristan ist echt ein guter Einstieg, weil, wie gesagt, ich habe sehr gelacht. Das sagt entweder sehr viel über mein bourgeoises, mein antiquiertes Humorverständnis, dass ich hier lag und hier wirklich teilweise gedacht habe, das sind aber lustige Namen. oder es zeigt, dass eben einfach wir vielleicht in der Art, wie wir über Mann sprechen, diesem Autoren nicht immer ganz gerecht werden können. Oder dass man ihn vielleicht auch etwas verkennt, wenn man sagt, das ist diese ganz große, hohe Literatur, was natürlich auch ist, aber aus irgendeinem Grund werden das damals ja auch Millionen Bestseller gewesen sein.
Ja. Wir haben ja schon im letzten Mal darüber gesprochen, dass er auch immer für die einfachen Menschen schreiben wollte, dass er immer auch die Absicht hatte, jeden zu erreichen. Und ich glaube, Klassiker sind ja auch oft Bücher, die diesen Spagat auf irgendeiner Ebene schaffen, die sich in irgendeiner Form ins öffentliche Bewusstsein eingraben mit ihren Bildern. Das ist mit Tristan sicher nicht gelungen, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Seitenweg des Autors, ein kleines Ornament an diesem großen Monument Thomas Mann, das man auf keinen Fall vernachlässigen sollte. Beim nächsten Mal wird es nicht, wie bislang angekündigt, um das Geschenk gehen, sondern es gibt erst eine kleine ungewöhnliche Folge. Ich werde mit Alex Matzkeit, mit dem ich früher Kulturindustrie gemacht habe, der jetzt läuft, den Podcast von EPD Medien und dem Grimme-Institut moderiert, über Lit-RPGs, über die kuriose Verschmelzung von Rollenspielsystem und erzählender Literatur sprechen. Finn, du wirst ein bisschen im Urlaub sein, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, ich werde meine Eltern besuchen und ein wenig mit ihnen durch die dänische See schippern, durch die Ostsee schippern. Und dabei hoffentlich viel zum Lesen kommen und dann einiges berichten.
Wir sind jetzt nach 6 Monaten Podcast auch endlich auf Apple Podcast verfügbar. Ich musste irgendwie 2 Haken irgendwo setzen und ein Bild in der Größe ändern, dann hat das auch gepasst. Wir haben da jetzt auch schon erste Rezensionen erhalten. Vielen Dank. Hinterlasst uns gerne jederzeit überall, wo es geht, 5 Sterne und eine positive Bewertung. Das hilft uns, besser sichtbar zu sein. Das ist so ein klassisches Battle-Ding am Ende von Podcasts, aber hey, die Leute würden das nicht machen, wenn es gar nicht helfen würde. Wir sind gerade, wie das mit Neueinsteiger-Podcast passiert, gerade relativ hoch in diversen Charts und das Hauptziel muss ja immer sein, dass gelesen immer vor von rechts gelesen diesem komischen Nazi-Podcast steht. Das muss doch möglich sein. Und ich meine, wenn ihr irgendwo negative Sachen über Simon Strauß schreiben könnt, dann wäre ich da natürlich auch von angetan.
Denn nur so sichert ihr diesem Podcast sein Fortbestehen getreu unserem Motto: Sei mit Lust bei den Podcasten am Tage, aber mach nur solche, dass wir nachts ruhig schlafen können.
Vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.